Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Seit Jahrhunderten haben Menschen Angst vor Haien. Und das nicht ganz grundlos, denn bis zu 100 Menschen werden jährlich von den faszinierenden, aber durchaus gefährlichen Meerestieren attackiert. Und im heutigen Fall, da spielt ein Hai die Hauptrolle.
Die Küstengewässer Australiens gelten als Hotspot für Haiangriffe. Im Jahr 1935 soll es in Australien zu 9 Angriffen auf Menschen gekommen sein. Und 1935 passierte eben auch folgender Fall.
Ein kleiner Hai frisst einen abgetrennten Arm. Dann frisst ein großer Hai den kleinen Hai. Der große Hai wird gefangen und in einem Aquarium ausgestellt. Und dort spuckt er den Arm wieder aus.
Das, liebe Leute, klingt vielleicht nach einer völlig durchgeknallten, unglaubwürdigen Geschichte, aber es ist tatsächlich ein wahrer Fall. Und zwar einer der bekanntesten in der australischen Kriminalgeschichte. Willkommen also zu Tatort Deutschland. Ich bin Stefan Netzeband.
Und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Am 17. April 1935 fängt Bert Hobson vor Cogee Beach, einem Stadtstrand von Sydney, einen kleinen Hai. Als er diesen Hai ins Boot hieven will, frisst plötzlich ein viel größerer Tigerhai den kleinen Hai. Das gibt's immer wieder mal. Ich habe das auch ein paar Mal auf Video gesehen, auch unter Anglern. Und irgendwie gelingt es Bert Hobson und seinem Sohn dann, der Sohn heißt übrigens Ron, den großen Hai zu fangen und lebend mit an Land zu bringen.
Bert Hobson ist der Eigentümer des beliebten Cogee Aquariums. Aber 1935 läuft das Geschäft schlecht. Auch Australien leidet unter der Weltwirtschaftskrise. Und im Jahr zuvor war die Seebrücke von Cogee Beach mit Theater und Tanzsaal und Platz für 1400 Personen abgerissen worden.
Am Cogee Beach bleiben also die Besucher aus. Da kommt es Bert Hobson gelegen, den Tigerhai gefangen zu haben. Dieses Prachtexemplar ist 4 Meter lang und fast 1 Tonne schwer. Hobson setzt darauf, dass der Hai also zur neuen großen Attraktion im Aquarium wird.
Vor 90 Jahren bekam kaum einer einen Hai aus nächster Nähe zu sehen. Und im Jahr 1935 wurden gerade erst 3 Männer von Haien in der Gegend angegriffen. Der Andrang auf das Aquarium war daher besonders groß. Mehrere Tage lang ist der Hai recht aktiv. Doch dann beginnt er sich seltsam zu verhalten. Er scheint irgendwie krank zu sein, bewegt sich träge, rammt immer wieder die Wände seines Beckens.
Es ist ein Feiertag und das Aquarium ist gut gefüllt, als es plötzlich zu einem großen Tumult am Becken kommt. Die Besucher schrecken vom Beckenrand zurück. Der Hai hat Vögel, eine Ratte, eine Ladung Dreck und einen menschlichen Arm ausgespuckt.
Aber da ahnt wohl noch niemand, dass das der Auftakt für eine der spektakulärsten Kriminalgeschichten Australiens ist.
Hobson auf jeden Fall ruft die Polizei. Die fischt den Arm mit der auffälligen Tätowierung aus dem Wasser. Auf der Innenseite des Unterarms sind 2 Boxer eintätowiert. Das Tattoo ist noch sehr gut erkennbar.
Auch ein Gerichtsmediziner und ein Haiexperte werden dazugeholt. Nach Schätzungen soll der Arm zwischen 8 und 18 Tagen im Magen gelegen haben. Am Handgelenk ist ein Seil befestigt.
Zunächst geht man von einem tragischen Unfall aus. Aber eine medizinische Untersuchung ergibt, dass der Arm nicht, wie zunächst vermutet, abgebissen wurde, sondern abgetrennt worden war. Es gab nirgendwo Zahnabdrücke, es war also kein Haiangriff.
Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf einen Mord. Wessen Arm ist das? Und wie ist der Arm im Magen des Tigerhais gelandet?
Die Polizei setzt auf Hilfe aus der Bevölkerung. In der Zeitung wird ein Bild der Tätowierung gedruckt, in der Hoffnung, dass jemand sich mit Informationen meldet.
Und tatsächlich, ein gewisser Edwin Smith erkennt die Tätowierung. Er identifiziert den Arm als den seines Bruders Jimmy Smith. Da der Arm gut erhalten ist, kann die Polizei Fingerabdrücke nehmen und die bestätigen, dass der Arm tatsächlich Jimmy Smith gehörte.
Dieser Jimmy Smith ist Buchmacher, Amateurboxer und Kleinkrimineller, muss man ehrlicherweise sagen, und seit einigen Wochen verschwunden. Er ist in das illegale Glücksspiel verwickelt, das zu dieser Zeit in Sydney weit verbreitet ist.
Die Ermittler finden schnell heraus, was Smith in letzter Zeit so getrieben hat. Zuletzt wurde er in einem Hotel im Sydneyer Vorort Cronulla mit seinem Freund Patrick Brady gesehen. Die beiden tranken und spielten Domino. Brady ist ein Ex-Soldat, der bereits wegen Urkundenfälschung verurteilt worden war.
Am Morgen, nachdem Jimmy Smith zum letzten Mal gesehen wurde, lässt sich Brady im Taxi in das Geschäftsviertel North Sydney bringen. Der Taxifahrer beschreibt den Fahrgast als zerzaust und ihm fällt auf, dass der Fahrgast offensichtlich etwas unter seiner Jacke versteckt.
Brady wird verhaftet, doch es gibt ein Problem. Ohne Leiche ist der Fund eines einzelnen Arms kein Beweis für einen Mord.
Vielleicht bringen andere Ermittlungsstränge die Polizei weiter. Zum Beispiel die Frage, zu wem ist Brady an diesem Morgen mit dem Taxi eigentlich gefahren? Nun, das Taxi setzte ihn vor dem Haus eines Geschäftsmannes namens Reginald William Lloyd Holmes ab.
Holmes ist einerseits ein angesehener Bootsbauer und Geschäftsmann, aber er kontrolliert auch einen Schmugglerring und ist tief in die kriminelle Unterwelt Sydneys verstrickt.
Ab und zu beschäftigt er Smith und Brady, um mit den Schnellbooten seines Unternehmens zum Beispiel Kokain, Zigaretten oder andere Schmuggelware einzusammeln, die von vorbeifahrenden Schiffen des Nächtens oft über Bord geworfen werden. Er organisiert auch Versicherungsbetrügereien, bei denen Smith und Brady absichtlich seine Boote versenken oder in Brand setzen, um dann das Versicherungsgeld einzustreichen.
Brady ist in diesem Trio der Experte für alle Arten von Fälschungen. Holmes ist der Drahtzieher bei allem. Smith, sein Laufbursche. Nach jedem Auftrag überweist Holmes versteckt Geld an Smith. Aber wegen eines gescheiterten Versicherungsbetrugs sollen sich die beiden angeblich zerstritten haben. Es gibt Spekulationen, dass Smith Holmes erpresst haben soll.
Die Weltwirtschaftskrise setzt Holmes außerdem finanziell schwer zu. Und dann ist da gleichzeitig Smith, der ihn offenbar um immer mehr Geld erpresst.
Und damit wird Smith für Holmes immer mehr zum Risikofaktor. Als Smith sich eines Tages bei seiner Frau verabschiedet, um fischen zu gehen, kommt er nicht mehr zurück.
Bradys Taxifahrt nach North Sydney bringt den Mord an Smith auch mit dem großkriminellen Holmes in Verbindung. Bis dato hat niemand geahnt, dass es überhaupt eine Verbindung zwischen ihnen gibt. Die Polizei verhört Holmes nun also in seinem Haus.
Wenige Tage nach dem Polizeibesuch fährt Holmes mit einem seiner Schnellboote in die Lavender Bay von Sydney hinaus. Er schießt sich in den Kopf und fällt ins Wasser.
Ein ganz merkwürdiger, ja, sagen wir ruhig, Selbstmordversuch mit Fragezeichen. Fest steht, dieser Kopfschuss tötet ihn nicht, sondern streift nur seine Schläfe. Und durch den Sturz ins Wasser kommt Holmes wieder zu sich, er erschreckt sich also sozusagen. Er klettert zurück ins Boot, Schaulustige sind auf ihn aufmerksam geworden und auch die Wasserschutzpolizei.
Die Verfolgungsjagd wird von einer großen Menschenmenge im Hafen von Sydney beobachtet. Und die klingt wie aus einem James-Bond-Film. Stundenlang jagen Polizei und Holmes durch die Bucht und den Hafen von Sydney, sogar bis hinaus auf den Ozean. Dort gibt Holmes schließlich auf und lässt sich ins Krankenhaus bringen.
Nachdem er sich von seiner Schusswunde erholt hat, ist Holmes bereit zu reden. Für seinen Selbstmordversuch und die Verfolgungsjagd mit dem Boot hat er eine recht eigenwillige Erklärung. Er sei in seinem Haus angegriffen und angeschossen worden, also dort schon, und dann mit dem Boot geflohen. Und die Polizei, die habe er mit diesen Angreifern dann verwechselt. Wirre Geschichte.
Dann aber behauptet er, Brady habe Smith ermordet, die Leiche zerstückelt und die Leichenteile auf See in einer Truhe versenkt. Den einen Arm behielt Brady jedoch und brachte ihn zu Holmes Haus. Dabei soll er Holmes gedroht haben, wie Smith zu enden, wenn er Brady nicht bezahle.
Holmes, so seine eigenen Angaben, zahlte, Brady ging und zurück blieb der Arm, mit dem diese Geschichte angefangen hat. Holmes habe Panik bekommen, soll aufs Wasser rausgefahren sein und den Arm dort abgeworfen haben.
Am 12. Juni soll Holmes bei der Untersuchung zu Smith aussagen. Doch am Morgen wird Holmes Leiche in einer verlassenen Hafengegend aufgefunden. Er hängt zusammengesackt über dem Lenkrad seines Autos. In seiner Brust stecken drei Kugeln.
Zu seinem Tod kursieren schnell viele Theorien. Der Tatort deutet wieder auf Selbstmord, aber da er aussagen wollte, geht man davon aus, dass er vielleicht ermordet wurde, um ihn zum Schweigen zu bringen. War es Brady oder waren es andere Geschäftspartner?
Es wird ebenfalls spekuliert, dass er selbst einen Auftragskiller angeheuert habe, der ihn dann töten solle. Denn Versicherungsbetrug war ja Holmes Spezialgebiet und bei Suizid greift die Lebensversicherung nicht. Bei Mord wäre seine Familie abgesichert gewesen. So oder so aber bleibt es der Familie erspart, im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen.
Denn ohne Holmes als Hauptzeuge fällt der Fall gegen Brady völlig in sich zusammen. Bradys Anwalt argumentiert, dass ein Arm eben keine Leiche sei und es ohne Leiche keinen Mord gebe. Es kommt zu keiner Verurteilung und Brady bleibt auf freiem Fuß.
Der Hai wurde übrigens getötet, weil man nach weiteren Überresten von Smith suchte.
Doch Smiths Leiche wird tatsächlich nie gefunden. Später aber stellt sich heraus, dass dieser Smith ein Informant der Polizei war.
Das führt auch zu der Annahme, dass Smith von dem Bankräuber Eddie Wayman getötet wurde. Smith soll Informationen geliefert haben, die zu Waymans Verhaftung führten. Der und einer seiner Kumpels wurden bei einem Banküberfall auf frischer Tat ertappt.
Wayman war in den 1930er Jahren einer der gefährlichsten Kriminellen in Sydney. Und in diesem Milieu gibt es eine ungeschriebene Regel: niemals jemanden an die Polizei verpfeifen.
Bei Smith, aber auch bei Holmes, könnte es also darum gegangen sein, die beiden loszuwerden, da sie sich mit einigen der führenden Kriminellen Sydneys überworfen hatten.
Bis zu seinem Tod im Jahr 1965 bestreitet Patrick Brady, etwas mit den Morden an Smith und Holmes zu tun zu haben.
Eine seiner letzten Aussagen hat sich jedenfalls bewahrheitet. Denn Brady sagte, der Haiarmfall wird nie vergessen werden. Man wird sich auch noch nach meinem Tod daran erinnern.
Tja, und das haben wir heute auch ja tatsächlich getan. Wir hoffen, dass das für euch ein spannender Fall war, auch wenn diese Figuren so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind und diese Selbstmordversuche auch von Holmes. Bis heute finde ich schwer verständlich, dieser Fall. Ein Hai, der einen Arm ausspuckt und damit verbunden ein Einblick in Sydneys kriminelle Unterwelt der 30er Jahre. Voilà, das war's.
Das Skript hat Ariane Werner erstellt, recherchiert mit Artikeln von News Australia, Vice und Atlas Obscura. Aufnahme und Schnitt Stefan Netzeband. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
Bis zum nächsten Fall, euer Stefan
und euer Mirko. Ciao, ciao. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.